Herzlich willkommen zu Was geht? N-Club fragt nach. Präsentiert von der Zeit und Ahoi Radio.
Moin, moin. Herzlich willkommen zu Was geht? N-Club fragt nach. Über 400 Leute sitzen hier und hören mir und meinen Gästinnen gleich zu. Das gelingt mir nicht mal in der Guten-Leute-Fabrik, da sind es nur 15. Aber ich bin gespannt, wem es zu langweilig wird, der bekommt von unserem Medienpartner Die Zeit ja schon eine wunderbare aktuelle Ausgabe. Der kann ein bisschen drin blättern, nur nicht zu laut, bitte. Ich freue mich sehr. Es ist tatsächlich ein wunderbares Gefühl in der heutigen Zeit, dass man aufgrund von Politik und Demokratie zusammenkommt, ohne dass man Schrei nach Liebe spielen muss. Das spielen wir bei Ahoi Radio, das ist auch unser Medienpartner ja sehr gerne. Aber heute ist das nicht nötig. Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier viele Menschen haben, die Interesse daran haben, die Demokratie zu erhalten. Auch ich habe großes Interesse, zusammen mit meinem Team von der Guten-Leute-Fabrik und Ahoi Radio, dass hier alles einigermaßen in vernünftigen Bahnen verläuft. Und deswegen haben wir uns irgendwann überlegt, wir wollen mit Politikern auf eine andere Art und Weise mal sprechen. Sie auch ein bisschen persönlicher kennenlernen, ihre Sorgen vielleicht auch, ist keine Psychostunde, aber ein bisschen auch mal auseinandersetzen und einfach auch mal aus einer, nicht mit einem vollgespickten Kopf mit dem Archiv der SZ oder der Welt oder sonst wem die Leute befragen, sondern vielleicht einfach Fragen stellen, die uns so in den Sinn kommen. Und ich freue mich sehr, dass wir in dieser Runde so zusammenkommen, wie wir zuletzt vor vielen Jahren in der Größenordnung zusammengekommen sind. Da hieß mein Gast noch Olaf Scholz. Beim ersten Mal bei Robert Habeck waren auch eine ganze Menge Leute da. Und wir haben letztes Jahr Stefan Weil und Peter Tschentscher gehabt. Da waren so 200 Leute da. Bei Jens Spahn und Dennis Thering waren auch 200 Leute da. Das lag aber auch an den Räumlichkeiten. Und jetzt, und ich bin mir ganz sicher, es liegt nicht an mir, weil ich so toll gefragt habe, sondern weil wir wirklich fantastische Gäste heute Abend haben. Und ich glaube, ihr wisst auch, wer kommt. Ich muss ja kein großes Geheimnis drum machen. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir einfach gleich ein. Und ich möchte jetzt schon mal darauf hinweisen, wer jetzt so denkt, was hat er da gesagt? Er hat genuschelt oder vielleicht hat eine meiner Gästinnen zu sehr Dialekt gesprochen, man weiß es nicht. Das kann man alles noch nachhören am Mittwoch um 21 Uhr und am Donnerstag um 21 Uhr bei Ahoi Radio. Und wenn man es dann immer noch nicht verstanden hat, kann man sich das auch die ganze Zeit über Podcast reinziehen. Ich darf heute Abend begrüßen Ricarda Lang. Sie sind 1994 in Filderstadt geboren. Ihr Abitur haben Sie mit einem Schnitt von 1,1 gemacht. Das Jurastudium jedoch abgebrochen. Mit 18 Jahren sind Sie bei den Grünen eingetreten, wo Ihnen der Weg bis an die Parteispitze gelang. Und zwar als jüngste Politikerin, die je einer Regierungspartei vorsaß. Letztes Jahr sind Sie allerdings vorzeitig vom Amt der Parteivorsitzenden zurückgetreten und unterstützen die Grünen nun als Bundestagsabgeordnete. Sie sind verheiratet und haben keine Kinder. Liebe Ricarda Lang, Sie kommen aus Berlin. Herzlich willkommen. Der Weg ist jetzt noch kürzer und Sie haben am 17. Januar Geburtstag gehabt. Sie hören das gleich am Applaus. Da ist auch ein bisschen Gratulation noch mit bei. Katharina Fegebank, Sie sind 1977 in Bad Oldesloe geboren und mit 27 Jahren bei den Grünen eingetreten. Da waren andere schon fast, ja. Seit 2015 amtieren Sie als zweite Bürgermeisterin sowie als Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Ihr Ziel ist es, zukünftig mit Herz und Verstand als erste Bürgermeisterin in Hamburg zu regieren. Sie sind liiert, haben zwei Kinder und leben in Hamburg-Mitte. Herzlich willkommen, obwohl Sie keinen Geburtstag hatten in letzter Zeit. Kommt jetzt auch noch mal ein warmer Applaus. So, Mikros haben Sie, Wasser haben Sie auch. Wir können einsteigen. Wir sind aber jetzt ganz schnell bei einem anderen Getränk. Denn ich habe ja erwähnt, 2019 war Robert Habeck in dieser Runde hier. Und es ist ein Zitat doch sehr hängen geblieben. Das landete dann auch direkt in der Süddeutschen. Denn Robert Habeck verriet mir, vor 20 Jahren hatte ich mit Katharina mal eine längere Bahnfahrt. So betrunken bin ich nie wieder aus einem Zug gestiegen. Er beschrieb die Szene, man
das
hätte auf
einen... Bist du.
Ja, er, ich nicht.
Ja, du bist ja norddeutsch. Also er ist auch noch norddeutscher, ja, tatsächlich. Ja. Aber wie war denn das so mit den Schnäpsen und Robert und dir?
Ja, Robert hat es offenbar nicht so gut verkraftet.
Ihr habt auf dem Fußboden gesessen, seid irgendwie Zug gefahren und habt ganz viele Schnäpse getrunken. Meine Frage aber an Sie, Frau Lang, haben Sie solche Erlebnisse mit Frau Fegebank auch schon gehabt? Oder was können wir heute erwarten?
Wir haben auch schon ganz gut Schnäpse getrunken auf Parteipartys. Ich glaube, mit Robert Habeck habe ich mich häufiger betrunken.
Okay, aber Sie kommen ganz gut zurecht damit. Mit dem Schnaps und Robert Habeck sowieso, nehme ich an.
Ich hatte tatsächlich mal eine ganz schlimme Erfahrung, wo ich zum Abend nach irgendeiner Parteirats, irgendeine Gremiensitzung, sehr, sehr lang, und danach hat man auch ein gewisses Bedürfnis, sehr viel zu trinken, habe ich gemacht. Und ich finde mich immer wahnsinnig lustig, wenn ich Alkohol getrunken habe. Und manchmal bin ich es auch und manchmal nicht so sehr. Und das war noch die Zeit, als Robert sich nicht so schick angezogen hat wie heute als Minister, sondern du erinnerst dich vielleicht an die alten Zeiten der Bartighemden.
Ja, er trägt jetzt auch wieder Norwegerpullover.
Das stimmt. Ne? Und da hat er immer so einen gebartigten Farbschal an.
Daran und erinnere ich
da,
mich.
Er verabschiedete sich und ich, wie gesagt, fand mich wahnsinnig witzig in dem Moment und meinte so, Robert, du ziehst dich immer an wie so ein 10. Klasse BK-Lehrer namens Volker. Und so. Er fand so semi-lustig.
Aber immerhin hat er sich noch daran erinnert. Also die Szenen, die er hier beschrieben hat, weiß das gar nicht mehr so richtig.
Du weißt das gar nicht mehr.
Was er sich da so ausgedacht hat.
Ist doch nicht so gut angekommen,
der
Schnaps.
Nein, doch.
Aber wir wollen ja gar nicht mehr über Robert Habeck sprechen, denn wir wollen mal ganz kurz über deine Abiturnote sprechen.
Über meine?
Oder ihre, Frau Fegebank. Wir haben uns ja auf einen Bühnensieg geeinigt.
Ach, haben wir das?
Falls sich einige fragen, Mensch, die beiden.
Okay, weil daran muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen.
Ja, wir werden uns beide gewöhnen. Frau Lang hat da weniger Probleme mit,
denke ich. Ja, Herr
Mayer,
ja.
So, Frau Fegebank, wie ist es denn mit Ihrer Abi-Note gewesen?
War das nicht im Internet zu finden?
Nee, 1er Abi.
1,6.
1,6. Oh, ich hatte die Befürchtung,
Schleswig-Holstein.
Ich hatte die Befürchtung, dass Ihre beiden Abi-Noten addiert ungefähr meine Abi-Note ergeben. Ich habe 2,5 gemacht, aber ich habe halt auch in Niedersachsen, ne? Nicht in so einem Luschenland wie Baden-Württemberg oder. oder Wann lag Ihnen denn das? Ich meine, jetzt haben Sie so schnell gestartet. Mit 31 sagen Sie, oder mit 30 haben Sie gesagt, nö, mache ich jetzt nicht mehr. Fühlen Sie sich so ein bisschen wie Heinche, der jetzt irgendwie mit Mama seinen Nummer-1-Hit schon in Teenie-Jahren hatte? Und danach kam ja bei dem gar nicht mehr viel. Ist das Ihre Angst jetzt auch gerade so ein bisschen?
Ach, Angst habe ich gerade eigentlich gar nicht. Ich muss sagen, ich bin sehr im Reinen mit meiner Entscheidung, fühle mich sehr gut. Aber natürlich ist es ganz eigenartig, weil man ja so ein bisschen auf der Überholspur alles einen Ticken schneller hatte als normalerweise. Und deshalb auch nach dem Amt ist, wo normalerweise die Leute vielleicht eher auf die 60 zugehen, sich langsam in den Ruhestand setzen. Ich hatte einmal eine Anfrage, ob ich nicht jetzt eine Biografie schreiben will, wo ich so war, okay. Also wenn man mit 31 eine Biografie schreibt, dann ist dann, glaube ich, das Ego so sehr zu Kopf gestiegen. Aber was ich natürlich versuche, ist für mich eine Rolle zu finden, wo ich weiterhin Politik mache und gestalte. Ich habe noch nicht fertig. Also ich habe gemerkt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, ich habe noch ganz viel Kraft. Ich habe noch ganz viele Ideen. Ich glaube, ich habe auch noch was zu geben. Und gleichzeitig nicht in so eine, ich würde mal sagen, Sigmar-Gabriel-Rolle zu verfallen, wo man als Ehemaliger dann immer am Seitenrand steht und
der
Tipps
gibt. Der Aufsichtsratsposten von ihm ist gerade frei geworden, glaube ich.
Ach Mensch, dann muss ich mich vielleicht nochmal umschauen. Ja. Aber mir geht es eher um das so am Seitenrand stehen, Tipps geben, die ganze Zeit alles besser wissen. Darauf habe ich auch keinen Bock. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Rolle, die ich da versuche, für mich zu finden.
Frau Fegebank, Frau Lang hat letztes Jahr alles hingeschmissen. Wie oft haben Sie denn diese Situation schon durchlebt, es am Ende aber nicht gemacht?
Also so richtig alles hinschmeißen in den letzten Jahren bisher gar nicht. Aber dass einem Zweifel aufkommen an dem, was nicht was man tut, sondern die Wirkmächtigkeit dessen, was man so auf den Weg bringt und das dann eingebunden in eine Bundeslage und in eine weltpolitische Lage, wo man das Gefühl hat, es bricht wirklich alles über einem zusammen und da die Orientierung zu behalten und den Kompass, Rückgrat zu bewahren, da hatte ich so ein paar Situationen tatsächlich auch. Und dann habe ich aber gedacht, nee, wir sind nicht in der Politik, weil es leicht ist, sondern gerade in den Momenten, wo es schwierig ist, da muss man ran und rein und auch vielleicht den einen oder anderen Mitstreiter, Mitstreiterinnen finden, den Weg zu gehen.
Die Zeit ist ja so wahnsinnig schnelllebig, also nicht nur das Magazin, sondern unser Erleben der Zeit. Frau Lang, was war denn am Ende der Auslöser und wo kam die Situation, dass Sie gesagt haben, wir treten sogar im Doppelpack zurück?
Also wenn ich aus der damaligen Situation heraus erzählen würde, würde ich sagen, das hat alles Sonntagabend begonnen mit der Brandenburg-Wahl. Das war die dritte Wahl in Ostdeutschland, wo wir katastrophal abgeschlossen haben. Also wir sind in Thüringen und in Brandenburg aus dem Landtag gefallen, in Sachsen nur ganz knapp drüber gekommen. Und Omid Nuripur und ich muss ehrlicherweise echt sagen, das war für mich so eine Stütze in dem Moment, ihn an meiner Seite zu haben. Die Vorstellung, wir hätten da unterschiedlich drauf geschaut. Einer hätte gesagt, nö, ich will aber noch. Und der andere, nee, ich finde, wir machen es gerade nicht mehr gut genug.
Aber wer hat denn als erstes gesagt, lass uns zurücktreten, Sie oder Herr Nuripur?
Am Montag haben wir beide miteinander geredet und wir haben am Anfang beide so ein bisschen drumherum geredet und dann irgendwann, ich weiß, ich sage wirklich nicht mehr, ob er oder ich den Satz, aber wo wir gesagt haben, eigentlich braucht es gerade mehr. Wir können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, es gibt ja diese 10 Sätze, die man immer sagt nach schlechten Wahlergebnissen. Wir werden das Wahlergebnis gemeinsam aufarbeiten, wir werden schauen, was wir besser machen. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen und wir stehen auch in dieser schwierigen Situation zusammen.
Und es nervt so kolossal, nervt, wenn man vorm Fernseher sitzt und das hört.
Komplett, komplett.
Aber das geht ja für uns irgendwie gleichermaßen. Ja. Aber es nervt alle, nervt alle hier und da draußen und uns selber ja auch.
Ich glaube, der schlimmste Satz, den man sagen kann, den habe ich leider auch schon gesagt an diesen Wahlsonntagen, ist, wir müssen unsere Politik besser erklären. Als wären wir so Staubsaugervertreter, wo die Leute, die vielleicht gerade unzufrieden sind, sind nicht zu blöd zu verstehen, wie toll wir alles machen. Da würde ich sagen, wir müssen Politik nicht besser erklären, sondern besser machen. Und dazu gehört es dann für mich auch, Verantwortung zu übernehmen. Weil ich meine, wenn man mit normalen Leuten redet, das sagt ja jeder, wenn ich auf dem Geschäft einen Fehler mache, dann redet mein Chef mit mir und dann ist es auch wieder okay. Wenn ich den nochmal mache, redet man nochmal und wenn ich den irgendwann 5-mal gemacht habe oder 10-mal gemacht habe, dann hat es Konsequenzen. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist manchmal so ein Eindruck entstanden, dass es überall am Arbeitsplatz, in der Ausbildung, in der Schule diese Konsequenzen gibt, nur nicht in der Politik. Dass wenn da ein Signal kommt der Unzufriedenheit, man trotzdem einfach immer weiter so macht. Und wir hatten dann einen Moment, der glaube ich so ein bisschen der entscheidende Moment war, nach der Fraktionssitzung, dienstags ist immer in Sitzungswochen im Deutschen Bundestag Fraktionssitzung. Wir haben dort natürlich auch über den Wahlausgang, wie geht es jetzt weiter, was bedeutet es für uns Grünen? Und wir kamen raus und Omid meinte zu mir, Ricarda, ich habe dir zugehört, ich habe mir zugehört, ich habe ganz vielen anderen hier zugehört und wir erzählen einfach seit 4 Monaten das Gleiche. Und wir kriegen es gerade nicht hin, das umzusetzen. Und deshalb war für mich eigentlich dieser Rücktritt ein Signal gegen das Weiter-so und ein Signal, dass es auch in der Politik noch Verantwortungsübernahme gibt.
Aber wie sehr war das? Wie sehr war das so eine einsame Entscheidung zwischen Ihnen und Omid Nuripur? Oder war es vielleicht dann auch der Druck von außen oder, ich sag mal nicht von oben, aber von der Seite? Es gab ja Gerüchte, dass Robert Habeck so ein bisschen nachgeholfen hat.
Also, dass es erstmal Druck auf Parteivorsitzenden gibt nach so vielen verlorenen Wahlen, ist normal. Also, es war jetzt nicht eine Situation, wo alle uns geschrieben haben, Omid, Ricarda, top Job habt ihr gemacht. Ist gerade richtig, richtig gut. Aber das Konkrete, und ich glaube, das war auch, ich weiß nicht, wie du es aufgenommen hast, Katharina, aber doch, die meisten Nachrichten, die ich bekommen habe an diesem Mittwoch, waren eher überrascht. Also, dass es wirklich konkret um so weitgehende Konsequenzen ging, hat niemand erwartet innerhalb der Partei oder ganz wenige. Ich habe mit meinem Mann geredet, ich habe mit meiner Mutter geredet und ich habe mit dem engsten Team gesprochen, Montag, Dienstag und dann haben wir tatsächlich Dienstagabend gemeinsam auch mit Robert Habeck gesprochen.
Was hat die Mutter gesagt? Hat die Mutti dann gesagt, Kind, was willst du denn dann werden? Oder hat die vielleicht auch mit, oder hat die möglicherweise, ja, das sind ja so Mutti-Sätze, oder hat die gesagt, Kind, endlich schmeiß das hin, weil die vielleicht auch die äußeren Angriffe immer mitbekommen hat?
Die war total hin und her gerissen. Also die war im ersten Moment ganz geschockt, weil die auch überhaupt nicht damit gerechnet hat. Die wusste natürlich, wie schwierig diese politische Zeit ist und zieht ja auch Nachrichten, aber hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Und erst hat man natürlich immer das Bedürfnis, auch sein Kind in Schutz zu nehmen. Da war es, aber Ricky, das liegt doch nicht an dir. Dann hat sie aber meine Beweggründe durchaus auch nachvollzogen und meinte dann auch, dass sie Respekt davor hat. Also weil dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, von immer weiter so, das trifft ja auch Familienangehörige, die einfach normal die Politik mitverfolgen. Und hat mich deshalb am Ende eigentlich auch unterstützt in der Entscheidung. Und was ich vielleicht noch zu dem davor sagen würde, wer hat mitgeredet, das war ehrlicherweise was, was mich ein bisschen genervt hat nach diesem Rücktritt, dass ganz schnell die Vorstellung war von, das muss doch der Habeck entschieden haben. Und dann gab es ja neue Kandidaturen, Felix Banatschak, Franziska Brandner, und da war dann gleich, übrigens nicht bei dem Mann, sondern bei der Frau, das muss doch auch der Habeck entschieden haben. Das sitzt doch der dahinter, wo ich immer denke, ich bin eigentlich ganz stolz darauf, in einer Partei zu sein, wo nicht Männer darüber entscheiden, ob Frauen zurücktreten oder kandidieren wollen.
Ja. Katharina, wo wir schon über die Anverwandten von Frau Fegebank, wo wir über die Anverwandten von Frau Lang schon gesprochen haben, wie sehen das denn Ihre Verwandten, dass man so Politikerin wird, wenn man doch was halbwegs Anständiges studiert hat?
Mir war ja auch total wichtig, dass ich was Vernünftiges mache, bevor ich dann auch in die Berufspolitik gegangen bin. Ich war ja, bevor ich zweite Bürgermeisterin und Senatorin wurde, 7 Jahre Parteivorsitzende und habe aber während dieser Zeit immer gearbeitet, einmal an einer Universität länger gearbeitet. Davor, als ich noch in Berlin lebte, war ich als Projektmanagerin in Osteuropa, Südosteuropa auf dem Balkan unterwegs und habe dort ja EU-Projekte und Projekte des Auswärtigen Amtes gemanagt. Und das war eigentlich auch immer mein Traum. Ja, ich habe heute Morgen bei einer Veranstaltung gesagt, ich wollte eigentlich immer UNO-Generalsekretärin werden und auf dem Weg dorthin mal so ein paar internationale Etappen mitnehmen, also auf internationalem Parkett und in Europa und im Friedens- und Konfliktmanagement unterwegs zu sein. Also ich glaube, ich hatte schon eine gewisse Erdung, und wenn man mir vor 20 Jahren gesagt hätte, hier eines Tages landest du mal in der Landespolitik als Ministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin oder zweite Bürgermeisterin, hätte ich wahrscheinlich noch vor 15, 20 Jahren gesagt, nee, das ist Quatsch, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ich habe doch für mich einen ganz anderen Weg eigentlich überlegt. Und mich hat es dann aber gepackt, ne, mich politisch zu engagieren. Und als es dann darauf hinauslief, damals Spitzenkandidatur vor 10 Jahren und erste Verhandlungen mit Olaf Scholz und Rot-Grün, erinnere ich mich noch gut an die Worte meines Vaters, der übrigens, würde ich aus heutiger Sicht sagen, würde er sich selber so nicht beschreiben, Ultrafeminist ist, ja. Ein super konservativer Mann, der aber immer gesagt hat, geh deinen Weg und sei und bleib unabhängig, aber vor allem bleib bei dir und bleib dir treu und bleib du selbst. Und wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr auf diesem Weg, mit der Kraft des Argumentes zu überzeugen oder gute Kompromisse zu schließen, dann versprich mir, hatte immer ein bisschen Angst um mich, dann versprich mir, dass du rausgehst aus diesem Business und aus diesem Geschäft. Und daran erinnere ich mich manchmal noch. Meine Mutter war immer auch sehr, sehr supportive, ja, hat mich immer machen lassen und gesagt, die geht ihren Weg. Und jetzt ist das natürlich auch immer wieder Thema. Ich habe zum Beispiel jetzt zu Beginn des Wahlkampfes mit meinen 6 Jahre alten Zwillingstöchtern mich richtig hingesetzt und habe gesagt, ich weiß, ich bin sonst schon nicht viel da, aber die nächsten Wochen werden richtig nochmal eine Schippe drauf und ziemlich brutal. Und ich hoffe, ihr erkennt mich dann auch noch, wenn ich mal am Wochenende abends da reinrausche und dann am nächsten Morgen schnell wieder aus dem Haus gehe. Und zuerst waren die so ein bisschen traurig und haben gesagt, und Mama, und schade. Und dann haben sie aber gesagt von sich aus, wir finden das total toll, was du machst, Mama. Und dann dachte ich, Mann, die sind 6 Jahre alt und kriegen natürlich schon, die können noch nicht alles ausdrücken in Worten, aber die kriegen natürlich auch irgendwie mit, was da gerade überall los ist. Und das fand ich super und das gibt mir auch ganz viel Kraft und ist eine Riesenstütze für mich. Und ohne meine Family, egal auf welcher Ebene, könnte ich das auch alles gar nicht machen.
Ich glaube, man kann auch sagen, dass der Wunsch deines Vaters, dass du bei dir bleibst, eingetreten ist.
Frau Lang, Sie werden parteiübergreifend als menschlich, fair und respektvoll beschrieben. Habe ich mir immer mal wieder bestätigen lassen aus Berlin. Und ich habe mich halt gefragt, das sind ja Eigenschaften, die natürlich total ehrenwert sind. Und ich hoffe, sowas würde man über mich auch sagen. Aber in diesem sehr harten, unüberschaubaren Politikbetrieb, wie kann man denn da bitte genau so bleiben?
Ich glaube gerade deshalb, weil ehrlicherweise der Politikbetrieb ist hart und manchmal auch unmenschlich genug, dass wir nicht auch noch so werden müssen und es damit immer weitertragen. Ich habe schon ein bisschen gemerkt und ich glaube, da habe ich mich auch verändert in den letzten Monaten. Ich habe ganz, ganz häufig in den letzten Jahren eine Rede von Michelle Obama zitiert. Ihr erinnert euch vielleicht vor 5 Jahren oder sowas
they
war das?
They go.
Genau, when they go low, we go high. We go high.
Also habe ich auch immer gemacht diese, übrigens. Genau. Mache ich seit ein paar Jahren nicht mehr.
Hat sich bei mir auch verändert, weil das war immer der Vorsatz, wenn die im Dreck rumwühlen, dann stehen wir da einfach drüber. Und ich würde sagen, und wahrscheinlich geht es dir nicht so anders, ich würde sehr, sehr gerne Politik machen in einer Welt, in der das funktioniert. Ich fände das sehr schön, weil ich eigentlich auf manche Schlammschlacht überhaupt gar keine Lust habe. Aber ich habe schon gemerkt, das hat manchmal bei uns Grünen vielleicht sehr zu dem Modus geführt, wenn du mir auf die rechte Backe haust, dann halte ich dir noch die linke hin. Und das funktioniert so nicht. Wir müssen da, glaube ich, wehrhafter werden an dieser Stelle. Nicht mit dem moralischen Zeigefinger, nicht indem wir immer allen erklären, wie schlimm das alles ist und wie gemein das alles ist, sondern mein Weg ist jetzt eher, das mit Humor und mit Schlagfertigkeit zu machen. Aber was ich mir dabei schon beibehalten will, ist, dass ich auch in der Politik noch den Menschen sehe. Und das gilt für die Menschen, für die wir Politik machen. Das gilt aber auch für meine politischen Kontrahenten, seien es Koalitionspartner, seien es Oppositionspolitiker. Weil das Schlimmste, was ich erlebt habe in der Politik, ist, dass ganz viele Menschen zynisch werden. Und mit zynisch meine ich gar nicht so sehr, dass man gar keine Visionen oder Ideale mehr hat, sondern so ein Modus von, ich weiß zwar, wo es eigentlich hingeht, aber die anderen sind zu blöd, um mir da zu folgen. Und das gilt dann irgendwie für die Wahlbevölkerung, das gilt aber auch für den Koalitionspartner. Und das, finde ich, ist so eine ganz herablassende Art des Politikmachens. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, wie dein Vater vielleicht gesagt hat, bei sich zu bleiben, dass wenn ich irgendwann mal zynisch bin, das ist der Moment, wo ich dann aufhören würde mit Politik.
Ja, und Authentizität, das ist total wichtig. Wie oft habe ich in meinen ersten Jahren gehört, hey, du musst mal mehr auf den Tisch hauen und du musst jetzt mal eine klare Ansprache hier machen, damit auch wirklich irgendwie Unterscheidbarkeit deutlich wird oder dass irgendwie das Gegenüber mehr Respekt hat. Da habe ich gesagt, nee, lasst es mich doch meinen Weg gehen. Offensichtlich ist es nicht so unerfolgreich, wie einen vielleicht manche Leute glauben lassen wollen. Und mein Eindruck ist, das merken immer alle, ne? Sobald man rausgeht und in eine Rolle hineingeht, ja, das heißt ja immer Politik und auf der Bühne muss man da seine Performance hinlegen. Nee, in erster Linie sind wir natürlich dort auch Menschen. Menschen mit bestimmten Haltungen, Menschen mit bestimmten Ideen und Visionen, die wir versuchen mit den Leuten, die uns unterstützen, mit unseren Parteien auch durchzusetzen. Und da wir in einem System sind, das auf Koalitionen in der Regel, in Hamburg ist es manchmal anders, aber auf Koalitionen setzt, muss man auch, ich sage immer, die Kraft haben, also den Willen und die Kraft haben, sich dann auch auf den Weg eines Kompromisses einzulassen. Und das hat mir zumindest die letzten Jahre immer sehr geholfen, auch durch dieses bei mir zu bleiben und Mensch zu bleiben und trotzdem aber zu sagen, ich setze bestimmte Dinge durch und nicht irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, die andere an einen herantragen, weil man nur so eine harte Führungsfigur ist. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht wahr und ich sage immer, lasst euch sowas nicht von niemandem einreden.
Total. Zumal ich auch manche Dinge, die so als das ist gute Führung in der Politik gelten, eigentlich als wahnsinnig veraltet und ehrlich gesagt auch ein bisschen kindisch manchmal finde. Also es gibt ja auch diese Sprüche von, es gibt Freunde, Feinde und Parteifeinde in der Politik, kann es keine Solidarität, keine Freundschaft geben, wo ich mir denke, also sorry, man kann doch auch Konkurrenzen und Interessenskonflikte aushalten und trotzdem erwachsen mit sich umgehen. Und das kenne ich eigentlich aus den meisten Unternehmen oder Institutionen, dass man es hinbekommt. Warum sollte man es in der Politik nicht hinbekommen? Und das, was du gerade angesprochen hast, mit auch der Fähigkeit, noch Kompromisse schmieden zu können. Und dafür gehört es ja meistens dazu, dass man sich zum Beispiel nach einem Wahlkampf auch noch irgendwie in die Augen schauen kann. Wir sehen gerade, wo es hinführt in Österreich, wenn Politiker diese Fähigkeit nicht mehr haben. Ich meine, dort haben 3 demokratische Parteien, die SPÖ, die ÖVP und die Neos, also die Liberalen, es nicht hinbekommen, eine gemeinsame Koalition zu schmieden. Und jetzt droht es, dass dort ein Rechtsextremer, Herbert Kickl von der FPÖ, Kanzler wird. Und wir haben ja gerade im Bund ganz viele Debatten über Schwarz-Grün und kann man sich das vorstellen? Die werden ja manchmal so geführt, als würden wir uns im Wolkenkuckucksheim im luftleeren Raum, worauf habe ich besonders Lust? Also ich kann Ihnen versprechen, das wird man auch bei manchen inhaltlichen Themen, wie wir heute noch reden, ich träume nachts nicht davon, mit Friedrich Merz zu koalieren. Und es ist auch nicht irgendwie mein größter Wunsch, dass Markus Söder im Koalitionsausschuss sitzt und dann da den ganzen Tag lang das Essen fotografiert. Aber wir haben... Aber ich bin wirklich davon überzeugt und würde an der Stelle mal Angela Merkel zitieren, die Jürgen Trittin zitiert hat bei seiner Verabschiedung. Auch jemand, der nicht immer als großer Freund mit Koalitionen mit den Konservativen gegolten hat. Wenn die Demokraten untereinander nicht mehr gesprächs- und koalitionsfähig sind, dann werden die Antidemokraten gewinnen. Und das müssen wir verhindern.
Ich will noch mal auf meine sehr persönliche Beobachtung eingehen, was Veränderungen in der Politik angeht. Nun wissen ein paar Leute hier, Katharina und ich, wir beobachten uns schon länger. Und ich habe, Frau Fegebank und ich, wir...
Ja, wir können es auch aufgeben. Ja.
Das ist schwierig, also, ich hab's gewusst.
Wir beobachten uns schon länger und ich habe das Gefühl, da findet... tatsächlich eine Weiterbildung statt, aber keine Veränderung des Wesens. Und das finde ich ganz fantastisch. Frau Lang, wenn man mich vor einem halben Jahr gefragt hätte, möchtest du mit Frau Lang ein Interview machen, dann wären mir ganz viele Landsendungen in den Sinn gekommen, wo ich nachts vorm Fernseher manchmal gestanden habe, also extra nochmal aufgestanden bin und gedacht habe, was redet sie denn da? Und jetzt bekam ich aber die Idee und den Vorschlag erst kurz vor Weihnachten und meine Arme waren weit aufgespannt, weil sie eine derartige Veränderung aufgenommen haben. Auch wenn man sie ja jetzt heute in den ersten 20 Minuten hier erlebt, sind sie wahrscheinlich mit ihrem etwas verfrühten Mitschüler Harald Schmidt, sie haben mal an der gleichen Schule Abi gemacht, sind sie dem ein bisschen näher geworden, was auch Wortwitz und so angeht.
Ich habe mal Sternchen bei ihm gemacht.
Was ist denn bloß im November, da hören wir gleich zu, aber was ist denn bloß passiert? Ist das so ein Rucksack, dass man auf einmal dummes Zeug redet als Bundesvorsitzende? Sorry, wenn ich das so lax ausdrücke.
Also ich würde nicht sagen, dass es die Regel ist, dass es passieren muss. Das wäre ja auch extrem traurig, davon auszugehen, dass es in der ersten Reihe gar nicht anders geht. Und Katha, du zeigst ja zum Beispiel, dass es auch geht. Aber ich glaube, es ist schon ein Mechanismus, der schnell passiert und der zu häufig auch passiert. Ich meine, Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, ich saß vor 10 Jahren mit dem auf Podien und das war ein Feuerwerk an Rhetorik, an auch Witz, an tiefen Einblicken. Und ich glaube, da ging es auch manchen so, dass man ihn in der Rolle als Generalsekretär gesehen hat und dachte, wer redet da eigentlich gerade? Muss der jetzt ja jeden Scheiß von Olaf Scholz irgendwie verteidigen? Und ich glaube, bei mir waren so ein bisschen zwei Sachen zusammengekommen. Sind die Rückmeldung von Was redet die da? Die kam ja tatsächlich auch aus meiner Familie. Also das habe ich schon mal erzählt bei meiner Abschiedsrede, dass ich, und das waren diese furchtbaren Wahlabend-Interviews, wo man so um 18.02 Uhr vor der Kamera steht. Man hat noch überhaupt nichts zu sagen, weil man natürlich gar keine Zeit hat, das Wahlergebnis irgendwie auszuwerten. Dann kriegt man aber trotzdem so manchmal ehrlicherweise auch saudumme Fragen gestellt. Also bei der Wahlabend von Brandenburg war dann die Frage, wie viel Beinfreiheit braucht jetzt Robert Habeck? Wo ich so dachte, also es interessiert, glaube ich, niemand, der nicht in Parteizentralen oder in Fernsehstudios arbeitet gerade. Und antwortet aber dann darauf und oft in so einem vorgefertigten Schema. Und da habe ich auch von meiner Familie SMS bekommen, diese waren, boah, Ricky, wir kennen dich gar nicht mehr wieder, du klingst wie ein Roboter. Und das waren, glaube ich, zwei Dinge, die da reingespielt haben. Das eine ist eine wahnsinnige Angst vor Fehlern. Also ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, jeder Ausschnitt, jeder 30-Sekunden-Schnitzel kann nachher verfälscht werden oder auch nicht mal verfälscht, sondern einfach so weiter. Du bist die nächste große Schlagzeile, du willst es doch deiner Partei irgendwie recht machen, du willst niemand vor den Kopf stoßen. Ne? Und habe dabei, glaube ich, übersehen, dass manchmal die Angst vorm Fehler der größte Fehler sein kann. Also wenn ich so angstgelähmt bin, dass ich um jede Frage nur noch herumrede, versuche gar keine Antwort zu geben, Hauptsache nachher kann nichts Schlimmes passiert sein, kommt ja aber auch gar nichts mehr an. Und das Zweite, und das war vielleicht bei uns in der Bundesregierung noch mal stärker, als das manchmal auf Landesebene funktioniert, wir haben irgendwann angefangen, Politik nur noch in Gewinnen und Verlieren zu denken. Also an jedem Punkt war die Überlegung, ist es jetzt ein Gewinn für den anderen oder ist es ein Gewinn für mich? Interessiert da draußen niemand. Keiner fragt mich auf der Straße, Frau Lang, war es ein grüner Erfolg, war es ein gelber Erfolg, war es ein roter Erfolg? Die Leute wollen wissen, wie funktioniert es und was kostet es? Aber bei uns war das so und das hat zu diesen Pressekonferenzen geführt, wo man das Gefühl hatte, wenn ich irgendwo zugebe, dass nicht alles perfekt ist, wenn ich irgendwo vielleicht sogar einen Fehler eingestehe oder sage, dass wir mit was selbst nicht zufrieden sind, dann haben ja die anderen gewonnen. Und dann fängt man an, so ein bisschen ja auch manchmal Mist für Gold zu verkaufen und Dinge schön zu reden, die es nicht sind, die okay sind, weil sie Kompromisse sind, aber die nicht das Gelbe vom Eis sind, das, was wir uns gewünscht haben. Und das wäre echt ein ganz großer Wunsch von mir, der, glaube ich, auch zu mehr Authentizität von der Politik führen würde, wenn wir endlich aufhören, Politik in den Maßstäben und in den Vorstellungen von Gewinnen und Verlieren zu definieren.
Ich sehe das ganz genauso. Und dafür braucht es natürlich eine gewisse Disziplin aus der jeweiligen Regierung heraus, das auch zu ertragen bei den Rückfragen, die natürlich kommen aus der Presse. Das kennen wir hier auch von der Landesebene. Wenn man irgendeinen Vorschlag dann präsentiert, oh Mensch, da ist jetzt aber mehr SPD drin oder da haben sich aber jetzt die Grünen durchgesetzt, dass man dann die Coolness hat, ja, die Lässigkeit hat, wirklich zu sagen, wir haben uns auf das hier verständigt. Das ist jetzt unser gemeinsamer rot-grüner Vorschlag, den der Senat, den die Regierungsfraktionen gemacht haben. Und das ist der Weg, den wir gehen wollen. Und sich eben dann nicht auf dieses Spiel einzulassen. Und ich glaube, das hat am Anfang noch gut funktioniert bei der Ampel und kippte dann immer mehr, dass man selbst auch in diesen Competition, in diesen Wettbewerbsmodus reingegangen ist. Ja, jetzt geben wir hier den Grünen noch mal einen mit. Oder die Grünen sagen, naja, wir sind hier eigentlich die ehrlichen Makler. Bisschen, was hat die FDP geschafft hier bei diesem, was war das Strukturpaket, da wo ja, es um irgendwelche Solargeschichten, oh, dramatisch fand ich das, also wirklich auch zum Abgewöhnen, die ganze Kommunikation, das ganze Paket, wo ich dachte, kann man doch viel besser darstellen, in so einer schwierigen Zeit hatten wir irgendwie die Kraft mit drei völlig unterschiedlichen Partnern da irgendwie was Gutes fürs Land und für die Mobilitätswende oder so hinzukriegen, aber nö, man lässt sich dann drauf ein und gibt sich auf Glatteis und ich will auch nur dafür werben, ist vielleicht manchmal ein bisschen langweiliger, aber als Regierung da auch eine gewisse Stabilität und eine gewisse Coolness auch zu bewahren, das ist schon total wichtig und das, was du eben angesprochen hast mit den Fehlern, das begleitet einen natürlich ständig, diese Angst, ne? Also das kenne ich auch. Ich glaube, ich wirke schon immer relativ locker und trage auch ja manchmal mein Herz auf der Zunge. Aber ich muss mich dann auch bremsen und den Spruch hätte ich jetzt gern gemacht, aber darauf verzichte ich.
Aber sind
jetzt
Sie dann trotzdem ein bisschen froh, hier in Hamburg zu sein? Das wirkt ja doch alles hier ein bisschen wie so ein Luftkurort, politisch gesehen. Und Berlin ist ja doch eher so der Vorwurf zur Hölle, oder?
Luftkurort finde ich genial. Finde ich genial, ja, und es fühlt sich manchmal so an. Ich bin auch wirklich, ich bin mit Stolz immer ganz vorsichtig mit diesem Begriff, aber ich bin schon auch echt froh und gleichermaßen stolz, dass ich hier in Hamburg Politik machen darf, weil es einem die Hamburgerinnen und Hamburger großteilig auch recht leicht machen. Die meckern dann zwar schon, wenn ihnen was nicht passt, aber ich habe so das Gefühl, dass das ein bisschen wie ein Wechselspiel ist. Also wir fühlen uns verpflichtet, zuverlässig abzuliefern, vertrauensvoll miteinander zu arbeiten und auch richtig Erfolge dann hinzustellen, die Probleme der Leute aufgreifen. Und wir haben immer gesagt, wir stellen uns nicht auf die Bühne und besprechen unsere eigenen Probleme, sondern wir gucken, was liegt an? Was liegt an in der Verkehrspolitik, in der Energiepolitik, in der Bildungspolitik, in der Innenpolitik und versuchen das zu lösen. Und gleichzeitig sind die Hamburger, fast alle hier wahrscheinlich auch wieder alle, neben ihrem Job, neben ihren Familienverpflichtungen so wahnsinnig engagiert. Also dieses, wir tun was fürs Gemeinwesen, sei es im Sport, sei es im Musikbereich, im Kulturbereich, bei der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter. Also mich berührt das wirklich. Ich bin ja jetzt im Wahlkampf noch mal mehr unterwegs als sonst. Wie unfassbar die Leute hier in der Stadt auch für die Stabilität des Gemeinwesens einstehen. Und das finde ich ganz großartig. Und trotzdem, Herr Mayer, ist das harte Arbeit. Also sowas kommt von sowas. Unsere AfD-Umfragen hier, die heute gab es eine zweistellig. Ich finde, das sind noch ein paar Prozentpunkte zu viel. Da haben wir noch was zu tun die nächsten Wochen. Aber wir wollen diese Debatten hier nicht in der Stadt zulassen, diese ganzen populistischen Rechtsruckdebatten. Und mein Eindruck ist, dass das hier auch nicht auf so fruchtbaren Boden fällt wie woanders. Erstens, weil die Leute ein bisschen entspannter und cooler sind, weil sie die Vielfalt in unserer Stadt richtig als Gewinn und als Chance sehen. Und das ist nicht nur so eine Floske, sondern das wird hier überall gelebt. Und vielleicht darf man sich dann doch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich finde auch, dass wir ganz gute Politik hier machen. Und dazu gehört das auch, ja, dass dann auch das Vertrauen da ist.
Ich bin aber... Ich kann nicht anders, als zu sagen, wir dürfen nicht zufrieden sein mit der Politik. Die ist zwar im Großen und Ganzen gut, aber 11% finde ich ja grauenhaft. Wir haben im letzten Jahr bei der Europawahl noch 6% gehabt. Jetzt sind es 5%. Wenn ich das hochrechne mit meinen mangelnden mathematischen Kenntnissen, dann haben die in 8 Jahren haben die hier auch die Mehrheit. Jetzt ist Gott sei Dank nicht so häufig eine Wahl, aber das ist schon schwierig. Wir sind aber quasi jetzt, ich habe eine neue Karte aufgemacht, tatsächlich genau bei diesem Thema Rechtsruck. Wir haben heute den Tag der Befreiung von Auschwitz zum 80. Mal. Ich habe ausnahmsweise auch mal Berliner Zeitung gelesen zuletzt. Und da gab es heute eine Studie, die besagt, dass 12% der jungen deutschen Erwachsenen haben noch nie vom Holocaust gehört. Offensichtlich bundesweit 21, wenn man sich die Bundesumfragen anguckt von der AfD. Wie schafft man es, dass diese Bilder, die da entstanden sind, all diese ganzen grausamen Taten, die da gemacht wurden, ich habe das Gefühl, alle, die diese ganze Sache verherrlichen, auf einmal wird von Sozialisten gesprochen oder Kommunisten und so, also es ist ja alles Wahnsinn. Was kann man dagegen tun, dass diese, oder was kann man dafür tun, dass diese Sache eben doch wieder mehr in den Vordergrund rückt?
Na, das eine ist natürlich Bildung. Also wie sehr, also ich habe diese Zahlen auch gesehen und ich war komplett schockiert. Die Vorstellung, dass man tatsächlich in Deutschland aufgewachsen sein kann, einen gewissen Anteil der Zeit durch das Schulsystem hier durchgegangen sein und nicht nur nicht die richtigen Lehren daraus zieht oder das irgendwie groß einordnen kann, sondern wirklich nicht weiß, was das ist, das hinterlässt mich zutiefst schockiert. Und das ist dann ehrlicherweise an der Stelle schon auch ein Scheitern unseres Bildungssystems. Ich finde den Vorschlag, den es in manchen Bundesländern auch schon gibt, dass man tatsächlich sagt, jeder Jugendliche soll einmal eine Gedenkstätte besucht haben, richtig. Ich glaube nämlich, dass es einen Unterschied macht, ob ich diese Informationen auf einem Bildschirm sehe oder in einem Lehrbuch vor mir habe oder ob ich mal da war. Also ich selbst war zum Beispiel einmal in Auschwitz, Oswiecim, mit einer Jugendfahrt von verschiedenen jugendpolitischen Organisationen und war, glaube ich, davor, dadurch, dass ich auch schon sehr politisiert war, dachte ich eigentlich, ich weiß das alles. Ich habe das alles verstanden. Ich kenne mich da schon aus. Und das war nochmal was komplett anderes. Also diese unvorstellbare Böse. Also man steht dort und man schaut in den Abgrund der menschlichen Zivilisation. Und in dem Moment bekommen diese Worte von Primo Levi, es ist geschehen, also kann es wieder geschehen. Also man versteht, dass das Unvorstellbare am Ende vorstellbar ist. Und da fände ich tatsächlich, dass jeder Jugendliche einmal auch eine Gedenkstätte besucht haben sollte.
Mhm. Vor diesem Hintergrund, Frau Fegebank, ist die Reaktion von Friedrich Merz auf Aschaffenburg, der Mord oder Amoklauf, gewesen, dass er 2 Antragsentwürfe der Union eingebracht hat und sie notfalls auch mit den Stimmen der AfD durchsetzen will. Eine Regierungsbildung kommt für ihn noch nicht irgendwie in Frage. Also ich kann kaum eine Frage dazu formulieren.
Ja, ich finde auch kaum Worte für eine Antwort, ehrlicherweise. Ja.
Okay, dann bleiben wir jetzt still.
Nee, Nein, also gar nicht. Darüber muss man selbstverständlich sprechen. Aber ich, wenn ich darf, noch mal einen Satz dazu. Denn auch unsere Schulsenatorin hat das heute bei der Verleihung des Bertini-Preises gefordert. Ich habe den Vorschlag, glaube ich, schon vor einem Jahr mal in den Raum geworfen zur Diskussion, weil das durchaus eine Zeit lang auch umstritten gewesen ist bei den Gedenkstätten selbst, die gesagt haben, wenn man da jetzt einen Zwang auferlegt, einen Gedenkstättenbesuch, ob das dann tatsächlich auch so von der Haltung her der richtige Angang ist. Ich finde das richtig, weil nämlich die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in einigen Jahren gar nicht mehr da sein werden. Es gibt nur noch sehr wenige. Und gerade in den Metropolen wie Hamburg, die ja sehr bunt, sehr interkulturell aufgestellt sind, wo Menschen aus so unterschiedlichen auch Regionen der Welt inzwischen ihre Heimat gefunden haben, jedes zweite Kind in Hamburg Migrationshintergrund hat, ist es noch mal mehr eine Aufgabe, eigentlich schon beginnt in den Kitas, aber spätestens in den Schulen. Und in der Tat, ich war auch echt schockiert über die Zahl, weil ich ganz viele Berührungspunkte hatte zum Nationalsozialismus und Geschichtsunterricht, aber auch Deutsch. Wir sind damals in wirklich Horden, ganzen Schulen zu Schindlers Liste ins Kino gegangen, haben das vorbereitet, haben es nachbereitet. Also es gab immer wieder auch Anlässe, Fahrt nach Auschwitz. Ich selber war dreimal in Yad Vashem mit unterschiedlichen Delegationen, übrigens dort vor Ort auch Hamburger Schulklassen getroffen, eher arabisch-muslimisch geprägte Jugendliche, die dann dort waren, um das wieder dann in ihre Stadtteile zurückzutragen. Es gibt ganz, ganz tolle Ansätze, die wir sichtbar machen müssen, die wir viel, viel stärker fördern müssen, weil man das spüren muss. Also das nützt nichts. Also es nützt auch schon was, darüber zu lesen. Aber man muss Berührung bekommen, man muss Kontakte bekommen, um das dann auch wirklich in seinem Herzen drin zu haben. Und jetzt zu Friedrich Merz. Also ich finde das nahezu unverantwortlich, wirklich unverantwortlich, aus einem so grausamen Verbrechen wie Aschaffenburg jetzt eigentlich politisch Kapital schlagen zu wollen. Und die ganze Debatte eigentlich dafür zu instrumentalisieren, Vorschläge in den Raum zu stellen, von denen er wieder besseren Wissens weiß, nicht weiß offenkundig, aber es eigentlich klar ist, dass sie europarechtswidrig sind, verfassungsrechtswidrig sind, von der Praktikabilität her nicht funktionieren. Aber was ich am allerallerschlimmsten finde, dieses, man verhindert, dass Ausländer hierher kommen und damit sind die Probleme weg. Und die Probleme sind aber nicht weg und auch nicht unter einer CDU-geführten Regierung. Und darüber neue Enttäuschungen zu erzeugen, noch mehr Frust, noch fehlenderes Vertrauen in die Politik, diese Spirale dadurch in Gang zu setzen, das finde ich wirklich dramatisch. Und das erste Mal jetzt eigentlich auch, vielleicht aus dem Impuls, ja, der scheint ja nicht so richtig, also so einen richtigen Kontrollverlust dann immer hin und wieder zu erleiden, zu sagen, ich mache diesen Vorschlag jetzt mal und mir ist eigentlich völlig egal, wer dazu stimmt oder nicht. Und das macht Sachen mit, und da ist wieder Hamburg ein super Beispiel. Ich habe die letzten Wochen, und nicht nur, weil ich im Wahlkampf bin, sondern genau wegen solcher Diskursverschiebung, kommen Menschen zu mir, die jetzt in der dritten Generation hier leben, deren Kinder teilweise die Sprache ihres Heimatlandes gar nicht mehr fließend beherrschen und sagen, sag mal, was ist hier eigentlich los? Gehören wir eigentlich noch dazu? Warum müssen wir eigentlich erklären, dass wir genauso gute Deutsche sind wie alle anderen? Was passiert hier gerade in diesem Land? Und dass mir Leute sagen, die schon lange hier leben, sie haben Angst. Sie haben Angst, hier zu leben. Und da muss ich sagen, da haben wir jetzt echt einen Job, ne, dass wir unser Freiheits- und Sicherheitsversprechen auch für die Menschen bei uns in der Stadt oder auch im ganzen Land auch einlösen.
Und ich finde auch zu zeigen, dass sich das nicht ausschließt mit den Sicherheitsbedürfnissen von anderen Leuten, sondern am Ende um
überhaupt
Sicherheit
nicht
für alle geht. Weil genau wie
überhaupt
du sagst,
nicht.
Ich habe auch Bürgersprechstunden bei mir. Ich war die letzte Woche im Wahlkreis Schwäbisch Gmünden, kleines Städtchen in Baden-Württemberg. Und da kommt beides. Da kommen ältere Frauen, die sagen, Frau Lang nach Aschaffenburg, ich habe Angst, hier abends unterwegs zu sein, ja, weil das ist doch ein Städtchen eher ähnlich wie unseres. Bei Berlin war das immer irgendwie weit weg, aber das klingt jetzt eher hier wie nicht Schwäbisch Gmünd. Und ich habe genau diese Menschen, die in der dritten Generation leben, in der zweiten, die vielleicht auch vor 10 Jahren aus Syrien hier angekommen sind und fragen, kann ich in ein paar Jahren noch leben? Bin ich noch Teil dieses Landes? Und ich finde, was gerade für ein Bild aufgemacht wird, und leider nicht nur von den ganz Rechten, sondern auch von Teilen der Konservativen, ist, du musst dich entscheiden. Also auch in dieser Häme, die wir jetzt am Wochenende hatten, wir hatten Demonstrationen, wo Hunderttausende auf die Straße gegangen sind gegen Rechtsextremismus, und dass sich darüber lustig gemacht wird in so einer Art von partikularen Empathie. Du kannst nur für eines sein, entweder mehr Sicherheit oder den Kampf gegen Rechtsextremismus. Das ist Unsinn. Man kann beides auf den Weg bleiben. Ich glaube, wir müssen das auch hinbekommen. Und ich muss sagen, ich habe eine große Gabe in der Politik, und das ist einen guten Schlaf. Und ich habe sehr, sehr selten, dass ich wirklich schlaflose Nächte habe. Und nach diesen Ankündigungen von Friedrich Merz habe ich die aber. Weil ich mir vorstelle, dieses Bild, wir sitzen da am Donnerstag oder am Freitag im Parlament und es würde wirklich passieren, dass bei einem Migrationsgesetz dort die AfD, die CDU, die FDP und das BSW die Hand heben und damit gemeinsam Gesetze verabschieden. Es geht nicht darum, dass die AfD auch bei irgendwas die Hand hebt, was eine eigene Mehrheit hat, sondern dass es eine gesetzliche Mehrheit nur aufgrund der Stimmen der AfD gibt, sie also gesetzgeberische Macht hat. Und ich finde, da müssen wir auch die Leute in der Union die Verantwortung nehmen. Ich saß vor 2 Wochen auf einem anderen Podium und habe da gesagt, dass die Union aus meiner Sicht gerade im tiefen Richtungsstreit ist. Es gibt ein Lager, das sehr nah an Merkel orientiert ist, sehr liberal, Henrik Wüst, Daniel Günther. Es gibt ein Lager, und da habe ich Merz noch anders eingeschätzt, als ich es heute tue, wo ich sagen würde, der ist im Negativen wie im Positiven 90er-Jahre-Konservativer. Also der will eigentlich die Zeit von Merkel rückabwickeln, aber zurück zu Kohl, zu den 90er-Jahre-Konservativen. Und es gibt ein Lager, würde ich zum Beispiel Jens Spahn dazu zählen, die wollen aus meiner Sicht nicht zurück in die 90er, sondern die wollen eigentlich eine konservative Partei nach einem republikanischen Vorbild oder auch nach einem österreichischen Vorbild. Und wir haben immer wieder in den anderen Ländern gesehen, wo es hinführt, wenn Konservative anfangen, mit Rechtsextremen zusammen zu paktieren. Das hat nie die Konservativen gestärkt, sondern es hat am Ende immer den Rechtsextremen mehr Macht gegeben. Und deshalb rufe ich da auch an alle Vernünftigen in der Union, wenn man nicht diesen österreichischen Weg gehen will, dann ist es jetzt auch Zeit, da die Stimme zu erheben, diesen Wahnsinn zu stoppen.
Vor dem Hintergrund dieser Konstellation und auch zu betrachten, dass die einzige Regierungsoption für die Grünen im Grunde ja die CDU ist, ist es dann, um einen berühmten Freien Demokraten zu zitieren, lieber besser nicht zu regieren, als mit der CDU zu regieren?
Ja, das ist Christian Lindner beim zweiten Mal sehr, sehr spät eingefallen, das mit dem schlecht regieren. Was wir nicht machen werden, weil es jetzt auch manche Stimmen gibt, die sagen, ihr müsst jetzt einfach diesem 5-Punkte-Plan zustimmen und damit könnt ihr ja verhindern, dass dort dann auch die AfD zustimmt. Das ist kein Angebot, was da gemacht wurde. Das ist friss oder stirb. Also entweder ihr esst das alles ganz genau, wie sie euch vorlegen, oder wir machen es mit den Nazis. Das ist eine Erpressung und so kann Politik nicht funktionieren. So könnte es auch nicht laufen in einer Regierung. Also für mich ist schon klar. Koalitionen funktionieren nur mit Parteien, die eine klare Brandmauer aufgebaut haben gegen Rechtsaußen, die sie auch einhalten. Und beim anderen gilt das, was ich vorher gesagt habe. Wäre das einfach? Bei weitem nicht. Bilde ich mir ein, dass die Union im Bund gerade so ist, wie es die von Daniel Günther in Schleswig-Holstein ist, wo die einen super Job zusammen machen. Oder auch leicht. Von Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen. Nein, das wäre ziemlich naiv. Aber ich bin schon wirklich davon überzeugt, zum einen, was ich vorher gesagt habe, Demokraten müssen miteinander koalitionsfähig bleiben. Und das gilt dann auch für uns, auch da, wo es echt, echt hart ist. Und zweitens, ich glaube, Franz Müntefering hat ein bisschen übertrieben, als er gesagt hat, Opposition ist Mist. Man kann schon von da aus auch was gestalten, haben wir auch gemacht in den Jahren, wo wir es waren. Aber halt immer nur über eine diskursive Macht, über das Druckmachen. Aber am Ende bist du natürlich vom Gestalten in großen Teilen ausgeschlossen. Und ich habe das ja in den letzten Jahren erlebt. Es ist eben nicht egal, wer regiert. Also in dieser Regierung, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hätte es nicht gegeben, wenn wir da nicht gewesen wären. Ausbau erneuerbarer Energien, Unabhängigkeit von russischem Gas innerhalb von einem Jahr hätte es nicht gegeben. 219a hätten wir nicht abgeschafft. Und 49-Euro-Ticket auch nicht, ohne dass die Grünen dabei gewesen wären. Und ich muss auch sagen, ich bin ja...
Das ist im Applaus untergegangen, das musst du nochmal sagen. Das 49-Euro-Ticket
hätte es auch nicht gegeben, wenn wir nicht da gewesen wären.
Und weil Ricarda das nicht sagen darf, weil das Eigenlob wäre, wir haben das 49-Euro-Ticket maßgeblich Frau Lang zu verdanken, weil sie immer sitzen geblieben ist und immer weiter verhandelt hat. Und ich glaube, das will jetzt auch keiner mehr missen. Also nochmal vielen Dank auch aus Hamburg dafür.
Letzter Satz noch dazu, dann bin ich auch fertig mit der Lobhudelei über uns selbst, keine Angst. Aber ich bin ja echt aufgewachsen mit der Großen Koalition. Also ich meine, die ganzen Jahre meiner Jugend, meines jungen Erwachsenseins, es gab mal diesen kurzen Schwarz-Gelb-Intermezzo, wo man auch sagen muss, die FDP hat schon was geschafft, dass sie Angela Merkel und Olaf Scholz wahrscheinlich ihren mit emotionalsten Aussagen ihrer politischen Karriere verleitet hat über die FDP. Aber tatsächlich, das war mein Erleben von Politik, war die Große Koalition. Und das war eine Politik des Aussitzens. Das war eine Politik des auf die nächsten Monate, vielleicht noch auf die nächste Legislatur schauen. Und wenn Probleme auftauchen, naja, nach mir die Sinnflut, können doch die Nächsten klären. Und ich habe einfach keinen Bock, dass wir in Deutschland zurück zu dieser Politik des Stillstands und auch nicht zu dieser Politik der Kurzfristigkeit zurückkehren.
Auch hier in Hamburg, im Luftkurort Hamburg, hat der Wahlkampf seinen Höhepunkt schon fast erreicht. Es gab letzte Woche das erste Triell. Und da konnte man als Zuschauer ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass Sie, Frau Fegebank und Herr Tschentscher, so ein bisschen Hand in Hand den Sonnenuntergang entgegenlaufen.
Ich glaube, ich muss öfters nach Hamburg kommen.
Es war sehr viel Einigkeit und man konnte mit Dennis Thiering fast ein bisschen Mitleid haben.
Fehlt das nur ging noch ein nicht Tequila nur mir so. Sunrise, ne? Ja.
Ja, wenn Wahlkampf der Spiegel einer politischen Kultur ist, dann, wenn ich das jetzt hier in Hamburg beobachte gerade, mal abgesehen von den scheiß 11%, ist es doch hier ganz wunderbar. Das ist doch eine Insel der Glückseligkeit, oder?
Ja, es läuft gut. Wir sind erfolgreich. Wir arbeiten verlässlich und trotzdem denke ich, dass noch mehr geht. Ja, du hast eben gerade gesprochen von den Gefahren, die sich schnell einstellen, wenn man erstens sich seiner selbst zu sicher ist und auch aus so einer Gewöhnsituation heraus dann in der Komfortzone bleibt. Und wir Grüne, auch ich persönlich, wir haben schon den Anspruch, erstens, dass man den Menschen in der Stadt noch mehr zutrauen kann. Ja, wir sind eine starke Stadt, großartige Ideen, die ich gerne auch in den nächsten Jahren zusammen mit den Leuten hier noch fruchtbarer machen will. Also das ist sicherlich etwas mit einer stärkeren Zukunftsorientierung, auch nochmal Hamburg ein bisschen neu auf die Karte packen. Und da haben wir schon auch Unterscheidungsmerkmale zwischen Rot und Grün.
Nach neuesten Umfragen trennen Sie 14%, glaube ich.
Ja, wir haben ja
von der SPD.
Fast 5 Wochen.
Sie sind ja nicht Olaf. Sie sind ja nicht Olaf Scholz, der auch immer noch behauptet, dass er Bundeskanzler werden will. Finden Sie sich mit dem zweiten Platz ab? Und ist der nicht auch eigentlich ganz schön?
Nein, wir finden uns jetzt gar nicht mit dem zweiten Platz ab. Wir sind tatsächlich mitten im Wahlkampf und da geht es natürlich darum, mit den besten Ideen auch für die Stadt zu überzeugen. Das macht unseren Wahlkampf vielleicht auch wieder in Augen von Beobachtern so ein bisschen geschmeidiger, weil es ja tatsächlich darum geht, Ideen auch mal gegeneinander zu stellen. Und ich frage mich zum Beispiel, warum, und wir werden das tun, noch mal viel stärker auch das Klimathema auf die Agenda zu setzen, noch mal mit ehrgeizigeren Klimazielen. Bisher hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Bisher hat das überhaupt keine Rolle gespielt, was vielleicht aus so einer individuellen, subjektiven Perspektive nachvollziehbar ist. Das ist ja auch immer unser Thema, das wir haben zwischen Bund und Ländern. Viele treibt gerade die allgemeine Lage um, sind besorgt, gerade wenn es um die großen Fragen zwischen Krieg und Frieden, um Krieg und Frieden geht, aber vor allem diese ganze Thematik rund um Bezahlbarkeit. Wie finde ich eine bezahlbare Wohnung? Wie ist mein Alltag überhaupt noch zu meistern? Junge Leute, Alleinerziehende hatte ich heute Morgen mit zwei Initiativen ein längeres Gespräch. Das ist nochmal auch eine andere Perspektive, die man dann bekommt. Und aus dieser Situation heraus ist es auch immer sehr leicht zu sagen, ja, dann konzentrieren wir uns nur darauf. Aber die Klimakrise ist ja da. Die ist ja faktisch da und geht auch nicht weg, macht auch keine Wahlkampfpause, sondern sie ist da und wir müssen was tun. Und da bleiben wir in Teilen noch weit hinter unseren Möglichkeiten. Wir hätten so viele Erfolgsstories, wo wir zeigen, dass im Bereich Energie mit unseren Kohleausstiegszielen, mit der Ausweitung von Wärmewende, Fernwärmeleitungen etc. im Bereich der Mobilität. Meine Geschichte, die ich im Moment bei jedem Anlass erzähle. Vor 2 Wochen sind wir autonom Moja gefahren mit Robert Habeck zusammen. Und ich war zuerst so, dass ich dachte, die ersten 1,5 Minuten, kann das was werden? Wir sind nämlich durch einen innerstädtischen, hochverdichteten Verkehr in Bezirken Nord und Wandsbek gefahren. Und nach 1,5 Minuten wurde man entspannt und merkte, das geht.
Und ihr seid ohne Schnaps da rausgekommen?
Ohne Schnaps raus. Wir waren am Anfang noch ein bisschen konzentriert und dachten, kriegt das Auto das denn so autonom hin? und dachten, das geht. Also die Zukunft ist schon Realität. Und das war ja keine Vergnügungsfahrt für uns, sondern wirklich ein Vorbote darauf, was das für künftige Mobilität bedeutet. Also ein Exit für unsere Automobilkonzerne, also industriepolitisch total wichtig. Dann autonomes Fahren, gerade in den Randstadtteilen und Bezirken, wird in ein paar Jahren Realität. Das kannst du skalieren und bist dann in der Fläche in Ostdeutschland, wo die Leute im Moment sagen, ich komme hier ja nun überhaupt nicht weg. Bushaltestellen gibt es nicht, Ärzte nicht um die Ecke. Der nächste Sportverein ist weit weg. Uns habt ihr doch irgendwie überhaupt nicht im Blick. Das heißt, das ist wirklich die Revolution des öffentlichen Nahverkehrs. Plus, wir sind autonom unterwegs, hochdigital, KI, und haben auch einen super Beitrag dann für die Klimawende geleistet. Und solche Beispiele zu haben, aus den verschiedenen Feldern, aus den verschiedenen Sektoren, die sollten uns doch Mut machen zu sagen, wir kriegen das auch früher hin mit unseren Klimazielen.
Das können wir so ausschneiden als Werbespot für die Grünen nochmal sehen.
Ja, dafür sitze ich ja nun hier auch.
Sie sind mit dem Wahlslogan Herzverstand Fegebank jetzt in den Wahlkampf gezogen.
Das habe ich noch gar nicht
gecheckt. Wie lange hat es denn...
Beim Videoebene.
Wie lange hat es denn gedauert, um diese drei Worte zu finden? Wurde damit Agnes Jagd Schnaps getrunken? Und vor allen Dingen, was ist es alles nicht geworden? Also es gibt eine Agentur, die macht dann Vorschläge, dann gibt es vielleicht 5 Vorschläge. Und was ist es zum Beispiel nicht geworden? Und vor allen Dingen, wie lange hat es gedauert, diese drei Worte dann zu bestimmen?
Ach, das hat schon ein bisschen gedauert. Das ist ja alles ein Prozess. Für mich auch immer wieder bemerkenswert, dass dann diese drei Worte, die so eingängig sind und echt auf den Punkt, wie ich finde, auch kombiniert mit diesen Doppelfotos, wo wir gesagt haben, wir wollen mal was ganz anderes machen und uns auf was anderes trauen. Das hat schon so ein paar Wochen gedauert. Also hatten da verschiedene Kampagnenlinien.
Ja, welche denn nun? Hey. Was ist denn nicht geworden?
Die war das. Und ich erinnere mich gar nicht mehr, was die anderen war.
Frau nee, Scholz, kann ich an nichts erinnern.
Jetzt komme ich mit zum Beispiel Zukunft ist für alle gut und so weiter. Nein, natürlich nicht.
Ja.
Wählt uns, wir sind sehr, sehr gut, war auch eine Linie. Nein.
Okay.
Aber das wäre sehr plakativ gewesen, oder?
Ja,
und sehr verständlich.
Ja. Frau Lang, jetzt dürfen Sie auch noch mal was sagen. Ja. Bündniskanzler, ein Mensch, ein Wort. Also womit denn jetzt eigentlich ein Bündnis? Dann doch mit der CDU? Oder was meint es?
Nein.
Und ich habe tatsächlich, ich muss jetzt schon wieder einen Freien Demokraten zitieren, denn Wolfgang Kubicki war auf dem Neujahrsempfang Blankenese hier und hat es auch ziemlich zerrupft. Und ich konnte es sogar nachvollziehen. Also auf dem Münchner Siegestor das als erstes zu proklamieren, fand ich schwierig. Da hat ja eine andere Partei auch ihren Siegeszug begonnen. Und also vor vielen Jahren. Und Bündniskanzler wurde auch Bismarck genannt. Da haben wir in Hamburg zumindest mit dem Denkmal so ein paar Schwierigkeiten mit. Also, was meint Bündniskanzler? Erklären Sie mir das mal.
Ich weiß, danke. Mir werden hier die Antworten zugerufen. Das ist super. Machen sich Leute Sorgen, dass ich nicht gut genug antworte. Aber das,
wir lassen Sie mal, sonst können Sie gleich noch helfen.
Na, genau. Wir bewerten dann danach, ob noch jemand aus dem Publikum antworten muss. Erstmal muss ich ein bisschen zugeben, dass ich bei Ein Mensch, ein Wort auch etwas lachen musste, weil ich glaube, zu Robert Habeck hat eher Ein Mensch, ein Wortschatz gepasst. Eigentlich
ein
sehr, sehr selten, genau, sehr selten kurz hält, muss man sagen.
Das gilt für aber, Sie beiden aber auch. Wir haben jetzt
stimmt.
schon 9 Uhr.
Das
ich habe nicht mal die Hälfte der Fragen.
Ja, wir haben uns heute aber schon sehr gezügelt,
ich finde
Herr Mayer.
Ja auch. Bündniskanzler heißt eigentlich für mich 2 Sachen. Und das eine ist ein bisschen das, was gerade Katja auch angesprochen hat. Und zwar, dass man den Menschen was zutraut. Man hat ja eigentlich mittlerweile das Gefühl, dass die Brücke zwischen Bürgerinnen und Bürgern Politik auch sehr marode geworden ist, wie viele reale Brücken in den letzten Jahren, das irgendwie so ein bisschen parallel aneinander vorbeiläuft und gar nichts mehr miteinander zu tun hat. Und das finde ich sowohl bei der Bundeskampagne als auch bei euch ganz schön. Wir haben in den letzten Jahren, und ich war da ja auch als Parteivorsitzende dafür verantwortlich, manchmal den Fehler gemacht, uns nur noch auf dieses Thema gegen rechts zu fokussieren. Also wir hatten die Bedrohung durch die AfD, die offensichtlich da ist, und haben dann angefangen, nur noch darüber zu reden, wer hat die beste Beschreibung dafür, wie schlimm es werden könnte. Wer hat das beste Funktionsargument, was ja eigentlich so ein Wettkampf darum ist, wer das kleinere Übel ist. Und was dieses Zuversicht aussagt, ist nicht ein naiver Glaube, irgendwie kann es besser werden, sondern Glaube ans Land. zu sagen, wir trauen den Menschen zu, dass wir eben nicht nur unsere Demokratie irgendwie halten können, sondern dass wir es damit auch hinbekommen, wettbewerbsfähig zu werden, dass wir es hinbekommen, in dieser Situation auch das Leben bezahlbar zu machen und unsere Klimaziele einzuhalten. Und für mich heißt es aber vor allem in der jetzigen Situation nochmal was ganz Besonderes, und das ist, wir erleben gerade Trumps Inauguration. Ich weiß nicht, wer das alles hier gesehen hat. Ich habe es mir angeschaut und ehrlicherweise war
Sie haben ja
Schmerz.
Tagesfreizeit.
War, ja, genau. Ich habe jetzt die Zeit dazu. War ziemlich schmerzhaft. Und das Krasseste fand ich dieses Bild von diesen Männern, die hinter ihm standen. Das waren nämlich keine demokratisch gewählten Politiker, sondern es waren ein paar Milliardäre. Elon Musk allen voran. Und wir erleben gerade eine Zeit, wo es eine internationale Bewegung gibt, die eigentlich, ich habe mal diesen Titel Brulligarchie dafür genutzt, also die wollen ein System, wo wenige reiche Männer sich untereinander die Macht zuteilen, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf irgendjemand anderem und ohne sich dabei an irgendeine Spielregel halten zu müssen. Und in diesem Versuch, was macht man da? Man delegitimiert die Institutionen, die Spielregeln schaffen. Das heißt, man versucht, Demokratien zu destabilisieren und man versucht, Länder in Europa zu destabilisieren. Deshalb unterstützt aus meiner Sicht auch Elon Musk die AfD, nicht weil er das deutsche Parteiensystem nicht verstanden hat. Und wenn wir dem was entgegenhalten wollen, dann ist das ja eigentlich nichts anderes als ein harte Kultur des Egoismus. Das, was Elon Musk propagiert, ist nach mir die Sintflut. Scheiß auf den Klimaschutz, scheiß auf alle anderen auf dieser Welt. Hauptsache, dir geht's irgendwie gut. Und er verkauft diesen Egoismus als Freiheit. Er sagt, Freiheit heißt, dass du tun und lassen kannst, was du willst, ohne Spielregeln. Und für mich ist das das Gegenteil von der Freiheit, wie es in unserem Grundgesetz niedergeschrieben ist. Für mich heißt Freiheit immer auch Verantwortung. Das heißt, meine Freiheit gibt es nur in der Freiheit der anderen. Und das ist der Gedanke des Bündnisses. Und dafür braucht es jemanden, der das auch in die Politik trägt. Und das ist dann der Bündniskanzler.
Wir kommen dann doch noch mal zu einem etwas sehr kritischen Thema. Das sind Sozialversicherungsbeiträge, Kapitalerträge. Da sagt der Bündniskanzler bei Maischberger wörtlich, die Details klären wir später. Okay, das nehmen wir. Also ich habe wirklich sehr positive Gefühle für Robert Habeck, aber da habe ich gedacht, meine Güte. Und dann denke ich auch ganz häufig, was sind da für Leute um den rum, die ihn da nicht irgendwie besser riefen? Und zwei Wochen später oder eine Woche später geht Franziska Brandner, und die ist offensichtlich jetzt schon so weit wie sie kurz vorm Rücktritt, nämlich auch völlig verwirrt, geht zu Markus Lanz. Ich kann es wirklich noch mal empfehlen. Ich habe es mir heute Morgen um 7 Uhr angeguckt und ich habe es wirklich noch sehr lebendig vor Augen.
Das mag die Uhrzeit dann sein, die
ja,
da empfehlen.
Nee, das war nicht meine Uhrzeit, das gebe ich zu. Aber die sorgt wieder nicht für Klarheit. Es ist ja fürchterlich. Haben die Grünen ein Kommunikationsproblem? Nicht nur mit zu langen Antworten, sondern warum bereitet man sich auf sowas nicht vor? Und das vielleicht so ein bisschen so aus Ihrer, ich sag mal, Regierungs- oder Machtwolke heraus. Geht man dann da irgendwann hin und sagt, ach komm, mach ich? Oder was ist da los?
Nein, das ist ja, glaube ich, auch keine Frage von Vorbereitung. Jetzt mal, um dieses konkrete Beispiel zu nehmen. Was ja dahinter steckt und aus meiner Sicht auch nach wie vor ein richtiger Gedanke ist, wie machen wir unser Gesundheitssystem gerechter? Wer zahlt dabei eigentlich? Und dabei der Gedanke, dass alle einzahlen, würde übrigens auch Abgeordnete treffen, die sind da heute oft fein raus, was ich ziemlich ungerecht finde. Und dass dann auch die verschiedenen Einkommensarten mit reingenommen werden. Also, dass man eben nicht sagt, nur wer Lohnarbeit nachgeht und davon ein Einkommen hat, sondern wenn ich zum Beispiel Wohnungen geerbt habe, davon Mieteinkommen habe, dann geht das genauso rein, weil es ungerecht ist, jemand, der 40 Stunden arbeiten muss, zahlt volle Sozialversicherungsbeiträge. Jemand, der das nicht tut, sondern vielleicht nur 20 Stunden und sonst Mieteinnahmen hat, der zahlt dann nur die Hälfte. Das ist ziemlich ungerecht. Und das ist eigentlich eine sehr grundlegende Gerechtigkeitsfrage. Man muss aber zugeben an der Stelle, ich glaube, gerade da, wo man die aufmacht, würde es manchmal gut tun, dann auch mehr Klarheit zu schaffen, damit sich Leute einfach darauf verlassen können. Wir haben es schon 10-mal gesagt und das gilt auch. Da geht es nicht um die Kleinsparer, da geht es nicht um jetzt Leute in meinem Alter, die ein bisschen was in ETF angelegt haben, sondern dass man wirklich an die großen, an der Stelle Kapitalerträge rankommt. Aber auch ich würde sagen, ich glaube, wenn man in diese Debatte reingeht, dann hilft es manchmal, sich ein bisschen besser zu rüsten, als wir es vielleicht getan
aber
haben.
Ja, sehe ich auch
das
so.
Ist ja jetzt keine, das ist ja keine Einmaligkeit gewesen. Veggie Day, Verbotspartei, was man dann selber auch immer in den Mund gerne nimmt, Heizungsgesetz, Frau Fegebank. Haben die Grünen ein Kommunikationsproblem oder sind wir alle nur ein bisschen zu verständnislos?
Vielleicht ein bisschen was von allem, oder? Ja. Das sind ja jetzt ganz unterschiedliche Beispiele.
Ja, aber es ist so eine Kette von unnötigen Kommunikationsproblemen, die da entstanden sind.
Ja, also ich weiß nicht, ob dieses Thema Veggie Day und Verbot etwas mit Kommunikationsproblemen zu tun hat. Das ist eine über Jahre gepflegte und immer weiter gedrehte Zuschreibung. Ich erinnere mich noch an den Wahlkampf, der lange, lange Jahre zurückliegt, wo das Thema Veggie Day aufkam. Da gab es eine Debatte damals auf dem Parteitag.
Wäre heute kein Schimpfwort mehr.
Ja, nicht nur kein Schimpfwort mehr, sondern das, was damals diskutiert wurde, und das ist 15 oder 20 Jahre her, ist inzwischen total selbstverständlich in nahezu allen Kantinen dieser Republik, bis hin zu Kraftriegel VW oder so, dass man da wie selbstverständlich alternative Angebote macht, Veggie Days tatsächlich einrichtet, Fleisch reduziert, nicht indem man verbietet, sondern einfach alternative Gerichte auch in die Kantinen bringt. Und diese Diskussion ist, wie übrigens viele andere, die Grüne mal anstoßen, erst viele Jahre später, und ich will das jetzt gar nicht entschuldigend sagen, weil dann auch immer Kommunikation irgendwann eine Rolle spielt oder wie man damit umgeht, lässt man es so mit sich machen oder kontert man das mal ein bisschen ironisch oder greift das auch lustig auf. Ich glaube, das haben wir damals versäumt, so wie wir es jetzt mit Grüne sind schuld, lange das durchlaufen lassen und du warst diejenige eigentlich, die uns allen so den Schubser gegeben hat, ey komm, wir drehen das jetzt einfach mal um, Grüne sind schuld und dann an positiven Dingen, die passiert sind. Und ich glaube, so hätte man damals auch mit einem anderen Witz oder mit einem anderen Humor auch genau damit umgehen können. Aber weil da eine gewisse Sprachlosigkeit bestand für eine Forderung, die überhaupt nicht so extrem damals im Programm stand, wie es dann dargestellt wurde. Und dann diese Wahlkampfsituation, wo dann die anderen Parteien kamen, gekommen, wo verbieten denn die Grünen noch irgendetwas? Und dann gab es ja Absurditäten wie, wollen Haustiere verbieten, wollen Roller, also Mofas, Vespas verbieten und so weiter. Was, wen wollten wir noch verbieten? Ja, absolut, ja genau. Das war dann nochmal
war das Steigerung. Jetzt ein Ja oder ein Nein auf meine Frage?
Ein ganz beherztes Jein.
Okay, so, jetzt wird es noch schwieriger für mich. Denn erstens hat Ricarda Lang noch nicht so viel Gefallen an Hamburg gefunden, dass sie heute hier bleiben möchte. Sie
muss jetzt ähnlich wie 7:45 Uhr meinen ersten Termin. Ähnlich, zur Entschuldigung.
Da habe ich schon 2 Folgen Lanz geguckt.
Ja. Sie Arme.
Und deswegen muss sie gleich zum Zug. Jetzt habe ich auf der anderen Seite 4 interessierte Gäste extra gebeten, sich Fragen zu überlegen. Die werden sie wohl ausformuliert gleich stellen. Aber ich muss Sie beide bitten, in einem Satz oder 2 höchstens zu antworten.
Das ist ja unsere Königsdisziplin.
Die Fragen irgendwann per E-Mail nochmal zu beantworten. Mandy Frick von Ahoi Radio. Nein, da, Andreas Hoschke.
Wir fangen mal an und gucken, wie weit wir kommen.
Ja, Hoschke und Konsorten ist meine Agentur. Wir machen Wirtschaftskommunikation. Frau Fegebank, Herr Mayer, ich muss das einmal kurz los. Nein, verlangt die Frage. Mich würde Ihre Meinung interessieren, ob es gut und richtig ist, dass Ministerposten mitunter nicht nach Kompetenz und Fähigkeiten, sondern nach Stellung in der Partei vergeben werden. Und gerade in Krisenzeiten schränkt das ja Handlungsfreiheit, manchmal auch Glaubwürdigkeit ein. Also in 2 Sätzen wahrscheinlich super einfach zu beantworten.
Also ich würde sagen, dass Ministerposten nach einer Kompetenz für das Amt vergeben werden müssen. Das muss aber nicht immer unbedingt sein, dass ich in diesem Bereich genau schon mal gearbeitet habe. Das kann total helfen. Also ich glaube, dass du in der Wissenschaft gearbeitet hast, gibt dir einen Einblick in das Feld, in dem du jetzt unterwegs bist. Und es sind aber natürlich auch Fragen von, wie durchsetzungsstark bin ich? Wie gut kann ich Kompromisse schmieden und verhandeln? Wie gut kann ich führen? Wie gut kann ich auch kommunizieren? Denn es geht ja immer darum, Orientierung zu geben. Und ich glaube, das muss am Ende ein Gesamtpaket sein. Weil ich würde jetzt mal sagen, und ich mag ihn wirklich persönlich total gerne, aber die Tatsache, dass Karl Lauterbach Arzt ist, hat ihn jetzt auch nicht zum besten Gesundheitsminister gemacht, wenn man ehrlich ist.
Soll ich auch?
Ein Satz noch.
Ich sehe das ganz ähnlich und trotzdem finde ich, dass wir mehr Mut haben müssen, auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, auch in Ämter wie Ministerposten oder auch Staatssekretärsposten zu bringen, weil das schon nochmal eine ganz andere Perspektive auch ist. kann gut gehen. Viele wenden sich dann aber gerade, wenn sie aus der Wirtschaft kommen, nach ein paar Jahren wieder ab. Wir haben die Erfahrungen hier auch in Hamburg gehabt, die dann gesagt haben, puh, also diese ganzen Abläufe, Verfahren und Ausschüsse, nix für mich. Ist doch ein anderer Schnack in der Politik als dann in der Wirtschaft beispielsweise.
So, die Leute fangen schon an zu husten. Katrin Wirth-Überscheer, Vizepräsidentin der DEHOGA und stolze Direktorin des Reichshof, kommt also aus dem Tourismus.
Ja, und natürlich würde ich jetzt eine Frage in die Richtung stellen, aber das war heute so ein breites Feld, dass ich eine ganz andere Frage habe. Populismus ist das Gebot der Stunde und ich würde mich wirklich fragen oder frage Sie, wie schaffen Sie es, ohne Populismus auf Bundesebene trotzdem mehr Gehör zu bekommen?
Wir hatten, glaube ich, beide die Mehrwertsteuer erwartet.
Aber wir dachten auch die Mehrwertsteuer wieder genau. In der Gastro runter.
Das machen wir nochmal an einer anderen Stelle. Also ich glaube tatsächlich, ich habe ja vorher so ein bisschen beschrieben, dass man sich gerne mal so ein bisschen in Politikerfloskeln verliert. Und ich glaube, manchmal sagen wir auch, alles ist so kompliziert, weil wir uns nicht zutrauen, eine klare Antwort zu schaffen. Und das heißt nicht, dass man in dieses Sündenbock-Mentalität des Populismus oder die komplette Vereinfachung, das Schwarz-Weiß-Denken, aber manchmal sich mehr klare Ansagen zu wünschen, das glaube ich auch. Und wenn ich auf uns Grüne schaue, dann ist, glaube ich, tatsächlich wirklich dieser Punkt des Humors für mich total wichtig, weil wir haben manchmal die Tendenz zur Weinerlichkeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir Markus Söder anschaue, mit dem ich eine Hassfreundschaft auf Twitter pflege, dann kann ich, glaube ich, noch 20 Mal erklären, dass sein Verhalten der Demokratie schadet, haben die Leute auch schon ja, dann 20 Mal gehört. Ich glaube, manchmal bringt es mehr, ihn mit einem Joghurt zu
welcher
vergleichen.
Welcher Teil ist denn Freundschaft bei Ihnen und Herr Söder?
Dass ich manchmal lachen muss über ihn. Ja.
Und deshalb, das ist aber auch vergiftet, ein vergiftetes
Humor,
Angebot.
Ja, er vielleicht nicht über mich. Mehr Humor, mehr Schlagfertigkeit, weniger Weinerlichkeiten, manchmal weniger Pathos, sondern wirklich konkreter, was bedeutet es für die Leute?
Und ich kann noch ergänzen, einfach Sachen hinkriegen. Sachen machen, Sachen hinkriegen und abliefern. Also das ist für mich das eines der besten Rezepte gegen Populismus. Abliefern.
Da sind wir dann wieder bei den Kapitalerträgen. So, Mats Regenbogen von der Hamburger Tafel.
Ja, moin. Ich reihe mich in das Sudi-Dilemma mal ein und würde gerne fragen, wie ihr das schafft, dass ihr die Ehrenamtlichen, auch wenn ihr mal quasi den von Kopf stoßt, bei der Stange haltet. Und gerade auch in Bezug auf Hamburg, wie wir es hinkriegen, mehr junge Leute ins Ehrenamt zu kriegen. Weil ich glaube, ohne das Ehrenamt ist eine Stadt nicht so toll. Ja.
Erstmal hier von der Tafel vielen Dank für die Arbeit und auch vielleicht stellvertretend das Weitergeben an die Ehrenamtlichen. Denn man muss ja ehrlicherweise, ja, gerne, das ist ein großer Applaus. Weil man muss ja an der Stelle auch offen sagen, dass ihr dort einspringt, wo der Staat es nicht hinbekommt. Also eigentlich sollte es nicht mal notwendig sein, dass Menschen zur Tafel gehen, dass es in den letzten Jahren viel, viel mehr geworden sind in diesem Land. Aus meiner Erfahrung ist es eine Mischung aus Wertschätzung, also dass diese Arbeit auch gesehen wird. Weil es ist ja, ne, man arbeitet 40 Stunden, kümmert sich dann noch irgendwie um Kinder oder um zu pflegende Angehörige, geht dann noch irgendwie los und wird im Zweifel noch angefeindet. Das hat ja auch angenommen in den letzten Monaten und letzten Jahren. Aber ich glaube auch nicht nur, dass Politiker sagen, toll gemacht und dann Bilder bei der Tafel machen, sondern konkrete Verbesserungen. Also wir wollen zum Beispiel eine Ehrenamtskarte, mit der man auch bundesweit in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein kann. Oder machen ja auch schon manche Städte, dass das 49-Euro-Ticket für ehrenamtlich übernommen wird und die damit unterwegs sein können. Ich glaube, das würde ziemlich gut helfen.
Ehrenamtskarte haben wir. Vielleicht muss die auch noch mal ein bisschen aufgepimpt werden, dass sie auch tatsächlich einen Gewinn für diejenigen bedeutet, die sie haben und die sie nutzen. Damit geht natürlich ein Stück weit Wertschätzung auch einher, die man, finde ich, noch mal viel sichtbarer auch machen muss. Und ich weiß, dass wir gerade im Bereich Sport und bei anderen Verbänden, Vereinen, Initiativen ein Riesenproblem haben, wie es auch gerade beschrieben wurde, Nachwuchs an Übungsleitern und so weiter zu finden. Und ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr Gehirnschmalz auch in den nächsten Jahren drauf verwenden, wie man zum Beispiel an den Schulen im Nachmittagsangebot, wir haben ja ein flächendeckendes Ganztagsangebot, anders als viele andere Bundesländer, dass man da am Nachmittag vielleicht Angebote macht, lass dich ausbilden zum Trainer hier oder Coach da, um das richtig ein bisschen in den Alltag zu integrieren, denn ich habe schon festgestellt, dass sich das sehr verändert hat die letzten Jahre. Ich war früher selbst Übungsleiterin. Die Zeit ist oft für viele gar nicht mehr da, weil sie den ganzen Tag in der Schule sind oder andere Sachen machen müssen. Im Studium ist das ganz ähnlich und deshalb da nochmal zu gucken, wie man das besser miteinander verzahnt, ist vielleicht für vor Ort und lokal auch eine Möglichkeit.
Jetzt ist endlich Mandy Frick dran von Ahoi Radio.
Ja, hallo. Und zwar stehen wir ja vor einer riesigen Herausforderung, meiner Meinung nach gar nicht so doll aufgegriffen von den Parteien, wie es eigentlich sollte. Und zwar die Babyboomer, die werden jetzt langsam aber sicher in Rente gehen. In den 60er Jahren war es so, dass 6 Arbeitnehmer einen Rentner bezahlt haben. Heute sind es nur noch 2 Arbeitnehmer. Das zieht natürlich einen riesigen Rattenschwanz mit sich. Dieses ganze Versicherungssystem steht meiner Meinung nach komplett auf der Kippe. Was, also nicht nur meiner Meinung nach, das sehen eigentlich alle, aber thematisieren vielleicht nicht genug. Was sind denn die Maßnahmen Ihrer Partei, um die soziale Umverteilung zu wuppen?
Große Frage von nochmal 2 Sätze, aber eine total wichtige, weil, wie du sagst, also ich glaube, meine ganze Generation, da glauben schon einfach viele gar nicht mehr an diese Systeme und sagen, davon werden wir eh nicht mehr profitieren. Wir klären das jetzt mal für uns selber. Das eine ist das, was ich vorher angesprochen habe mit der Bürgerversicherung. Also ich bin tatsächlich davon überzeugt, wenn mehr Menschen einzahlen würden, es dann auch einfach eine größere Beitrag sozusagen, Beiträge zusammenkommen, dass eine Sicherheit schaffen würde. Da reden wir über Beamte, da reden wir über Selbstständige, da reden wir aber, wie gesagt, auch über Abgeordnete. Nicht, weil die Riesenmenge ausmachen, aber weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn wir alle einzahlen würden, würde manche politische Debatte darüber auch anders laufen. Das zweite ist die Frage, was Anreize angeht, auch länger zu arbeiten. Zum Beispiel die Rente mit 63 wurde ja sehr stark eingeführt mit dem Argument der Dachdecker oder die Pflegekraft, die es körperlich einfach nicht mehr schaffen. Und die gibt's. Und die sollen in die frühe Rente gehen können, weil ich will nicht, dass sie sich zugrunde arbeiten oder im Zweifel in die Frührente gehen und damit de facto eine Rentenkürzung haben. Wir haben aber auch Leute, die können das länger. Wir haben eine deutlich längere Lebenserwartung und wie kriegen wir das eigentlich hin, dass dafür dann auch Anreize geschaffen werden, zum Beispiel in Sozialversicherungsbeiträgen. Und der letzte Punkt ist, wer zahlt eigentlich ein? Und wir sind eine alternde Gesellschaft, das werden wir nicht einfach aufhalten. Da reden wir über Einwanderung, also tatsächlich vor allem die schnelle Anerkennung von Berufs- und Bildungsabschlüssen, dass die Leute hierher kommen. Und das letzte reden wir über Frauen. Ich mache oft Talkshows oder Diskussionen zum Thema Fachkräfte und ich hatte jetzt mehrmals die Situation, dass wir nach Frauen geschrieben haben, Frau Lang, ich fühle mich irgendwie vergackeiert. Sie reden da alle darüber, wie können wir mehr Fachkräfte bekommen, wie können wir Fachkräfte bekommen.
Wir sind da.
Ich will mehr arbeiten. Ne? Schau mir diese Sendung Lanz oder Illen oder was an. Will mehr arbeiten und ich kann es nicht, weil ich keinen Kita-Platz finde. Und die Bertelsmann Stiftung hat gezeigt, wir hätten in Deutschland 850.000 Vollzeitäquivalente, wenn alle Frauen so viel arbeiten können, wie sie wollen. Nicht wie ich es mir wünsche, nicht wie es ein Wirtschaftsminister wünscht. Das wären auch 850.000 Vollzeit Talente, die in die Versicherungen mit einzahlen. Und deshalb ist, glaube ich, eine der besten Lösungen für den demografischen Wandel, für eine langfristige Politik, endlich die Kitas gut auszubauen.
Ausgerechnet heute wird die Bahn wahrscheinlich keine Verspätung haben. Deswegen entlassen wir Sie beide jetzt Richtung Berlin bzw. Richtung...
Bleib hier.
Du bleibst einfach. Wir bleiben hier.
Willst du nicht mitkommen, den Vorhof der Hölle?
Schönste, ich bleib im Luftkurort. Schönste am Ende dieses Abends ist, ich darf Sie wieder duzen. Ich bedanke mich recht herzlich. Und ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, alle so das Gefühl... Man könnte ruhig noch ein halbes Stündchen länger reden. Zumindest hätte ich noch viele Fragen gehabt. Vielen Dank an Sarah Franke, die mir dabei geholfen hat, ein bisschen Orientierung zu bekommen, was ich denn hier so veranstalten kann. Vielen Dank an meine wunderbaren Kolleginnen und Kollegen von der Guten-Leute-Fabrik, die das alles immer wieder mittragen. Denn das ist eine Veranstaltung, wo wir wirklich alle Bock drauf haben, dass wir möglichst viele Leute mit so wichtigen Themen, die wir heute Abend besprochen haben, eben konfrontieren. Und vor allen Dingen vielen Dank der Bucyrus Law School, dass wir hier unentgeltlich sitzen konnten, weil die auch gesagt haben, das machen wir mal mit. Wir räumen auch schön auf. Vielen Dank an die Zeit. Vielen Dank an Ahoi Radio. Denkt dran, Mittwochabend und Donnerstag gibt es dieses Gespräch nochmal. 2 Tipps darf ich nochmal loswerden. Am kommenden Montag gibt es den Gute-Leute-Podcast, das Hamburg-Gespräch mit Wolfgang Schmidt. was ich jetzt gerade recht frisch am Samstag aufgezeichnet habe, dem Kanzleramtsminister. Sehr, sehr interessant. Ehrlicherweise das Gespräch danach war viel interessanter noch. Aber und dann darf ich darauf hinweisen, dass am 19.02. Daniel Günther in diesem Rahmen, nicht hier, aber in diesem Rahmen zu Gast sein wird. Freue ich mich sehr drauf. Die beiden Damen sind dann vielleicht auch da, mal in der ersten Reihe, können auch eine Frage stellen. Liebe Ricarda Lang, eine gute Fahrt. Ich habe wirklich ein tolles Bild gewonnen, vor allem in der Vorbereitung, aber auch heute Abend. Also immer wieder gerne. Ich hätte noch 30 Fragen. Katharina Fegebank, ich habe nicht so viel Neues erfahren heute, aber das lag jetzt nicht an den schlechten Antworten, sondern weil wir eh im regen Austausch sind. Herzlichen Dank und guten Heimweg allen.
Fürs Zuhören. Das war Was geht? N-Club fragt nach. Präsentiert von der Zeit und Ahoi Radio.